Im Fokus. Bauchmedizin. Menschen, Klinik, Geschichten. Aus dem Innersten vom Bauchzentrum. Der Podcast für ein gutes Bauchgefühl. Von radikal zu maßgeschneidert. Zwei Bauchchirurgen diskutieren den Wandel von Magenkrebsbehandlungen. Von klassischen Operationskonzepten bis hin zu kombinierten Ansätzen mit Immuntherapie, individuell und personalisiert. Was bedeutet Magenkrebs für Patienten und Patientinnen?
Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast «Im Fokus Bauchmedizin». Mein Name ist Yves Borbey, heute zu Gast der Dino Kröll. Hallo Dino.
Hallo Yves, vielen Dank für die Einladung.
Freut mich sehr. Wir haben ja ähnliche Interessengebiete. Du ein bisschen mehr auf den Wagen, ich ein bisschen mehr auf die Speiseröhre. Freut mich in dem Zusammenhang besonders, dass wir jetzt mal auch über den Magen uns ein bisschen mehr unterhalten können. Aber fangen wir mit dir an. Wie bist du zu dem gekommen? Was ist für dich das Spannende an dem Organ?
Das Spannende an dem Organ ist eigentlich, dass ich sowohl ja mit der Übergewichtschirurgie zu tun habe, auch mit den gut- und bösartigen Tumoren. Und mein besonderes Interesse halt in dem oberen Organ liegt. Konnte jetzt relativ viel Erfahrung damit sammeln und auch wissenschaftliche das Themengebiet ein bisschen weiter ausbauen.
Du hast vorhin etwas angesprochen, Übergewichtschirurgie. Also das spielt ja extrem in unser Leben als Upper GI-Chirurgin. Und ich glaube, es ist essentiell, dass man in diesem Bereich auch eine Ausbildung hat, beziehungsweise Interesse in die Richtung hat.
Absolut. Nicht nur natürlich für die chirurgische Therapie, sondern letztendlich auch für die konservativen Therapiemaßnahmen. Denn Adipositas, wie wir beide wissen, ist ein weltweites Thema, was von bedeutender Relevanz ist und auch sein wird. Wenn wir uns die Daten anschauen, sind wir 2050 bei einer Gesamtanzahl von Übergewichtigen oder Adipösen, die fast die Hälfte der Weltbevölkerung betrifft und vor allen Dingen hier auch China zu nennen.
Hat Implikationen nicht nur auf, wie jetzt Krebs entsteht oder dass Krebs entsteht, sondern auch, wie man es operiert.
Absolut. Das hat beides eine Implikation. Wie du schon sagst, ist Adipositas ein Risikofaktor, auch für die bösartigen Magenerkrankungen. Hier insbesondere, das kennst du natürlich auch, bei den Tumoren im oberen Drittel des Magens oder die am Übergang zwischen Speiseröhre und des Magens.
Technik vielleicht. Spannend ist ja, dass man eigentlich die ganze Übergewichtschirurgie hergeleitet hat aus eigentlich den Techniken, die man beim Krebs hat. Und mittlerweile ist es aber zurück. Wir haben jetzt mittlerweile Techniken anwenden von der Übergewichtschirurgie.
Absolut, du hast recht. Gerade wenn es darum geht, auch nicht nur den ganzen Magen zu entfernen, sondern Teilentfernungen durchzuführen, gibt es hier die Techniken, auf die wir das aufgebaut haben, nämlich hier aus der Adipositaschirurgie.
Das ist also auch sehr spannend, weil es hat sich auch das Bild gewandelt vom Patienten. Während man vor 50 Jahren noch Patientinnen und Patientinnen wirklich mit Magenkrebs unterernährt eigentlich operiert hat, das Ulkus hat eine grosse Rolle gespielt, Säure, ist das jetzt völlig weg?
Ja, sagen wir so. Ne? Wenn man weltweit anschaut, ist der bösartige Magenkrebs eigentlich noch an fünfter Stelle zu sehen weltweit. Und hat auch die fünf häufigste Todesursache von krebsbedingten Fällen, was ja durchaus noch eine Relevanz hat. Man muss sagen, in den westlichen Ländern, hier bei uns in den USA oder in der Schweiz, ist die Neuerkrankungsrate eher sinkend. Eher so ein bisschen rückläufend, muss man sagen. In ostasiatischen Ländern, ich habe es gerade schon ein bisschen erwähnt, was China angeht, Japan angeht, ist das durchaus viel häufiger. Und die haben sogar auch Screening-Programme dahingehend, die strukturiert sind und dort Früherkennungen durchführen, gerade um die Prognose bei Magenkrebs auch zu verbessern.
Ja, ich habe vorher mehr gemeint wegen dem Ulkus, also die ganze Säurechirurgie, die echt komplett weg ist. Jetzt, du hast vorher ein Screening angesprochen. Das ist sehr, sehr spannend. Warum machen wir das nicht? Weil das hilft ja.
Absolut, du hast recht. Und bei uns ist es ja auch bekannt in einigen Tumoren, oder? Wenn wir uns anschauen, ab 50 Jahren gibt es den Dickdarmkrebs oder bei Frauen den Brustkrebs, wo wir Mammografien regelmäßig durchführen. Bei uns ist die Inzidenz, das heißt die Neuerkrankungsrate, circa mit 1100 Fällen pro Jahr in der Schweiz doch tendenziell eher geringer. Und hier muss man immer das Risiko und das Nutzen natürlich und die Belastung gegenüberstellen. Und da die Rate sehr gering ist, würde das eigentlich dem Ganzen ein bisschen ja, entgegenwirken. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich risikoadaptierte Ansätze. Das heißt, wir führen ja auch Magenspiegelung durch, gerade bei Patienten, die gewisse Risikofaktoren haben. Die zum Beispiel, deswegen schließe ich wieder den Bogen zurück zu dir, zu der Ulkuschirurgie. Hier ist ja der Helicobacter pylori durchaus ein sehr, sehr großer und auch sehr behandelbarer Risikofaktor, der da eine wesentliche Rolle in der Stehung des Krebses spielt. Selbst die Genese der beiden, oder es gab sogar einen medizinischen Nobelpreis dafür. Man sieht, wie letztendlich bedeutsam diese Entwicklung dahin auch war. Denn der Helicobacter pylori ist ja ein Bakterium, was sich in die Magenschleimhaut ansiedeln kann. Der kann da lange überleben, der bleibt da und führt über eine gewisse chronische Entzündung letztendlich zu dem Krebs oder zu Krebsvorstufen. Und das haben 2005 zwei Nobelpreisträger dort aus Australien auch deutlich nachgewiesen, diesen Zusammenhang. Und das Wichtigste ist, dass der halt auch noch relativ weit verbreitet ist. In unseren Breitengraden tendenziell etwas weniger, aber eben, wie ich gerade schon sagte, so ein bisschen in den ostasiatischen Ländern doch häufiger, aber auch gut behandelbar, muss man sagen. Und das ist ein wesentlicher Faktor, der auch die Inzidenz gesenkt hat.
Was würdest du sagen, wenn sollte man jetzt eine Spiegelung machen? Was sind Kardinalsymptome, die es unumgänglich machen?
Die eigentlichen Symptome Frühsymptome sind eigentlich unspezifisch. Ja? Das heißt, wir kennen das alle, ne? Man nennt das so dyspepsische Beschwerden. Wir haben also ein bisschen Oberbauch, Druck, wir haben vielleicht ein bisschen Völlegefühl, wir haben vielleicht ein bisschen Sodbrennen, Appetitmangel. Gerade die sind ja relativ harmlos, würde man eigentlich denken, aber in Kombination mit so Alarmzeichen, die es gibt, oder? Wenn man einen ungewollten Gewichtsverlust hat, wenn es zu einer Blutungsarmut kommt, zu einer sogenannten Anämie oder wenn neu aufgetretene, anhaltende Beschwerden da sind, denke ich, sollte man eine Magenspiegelung machen und dies vor allen Dingen auch mit Gewebeproben aus den verdächtigen Stellen, die man allenfalls sieht oder aus dem Restmagen, um hier besser eine Diagnose stellen zu können.
Absolut. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir, eine 75-jährige Patientin, Blut, also Anämie, also konkret niedriger Blutwert. Wir machen eine Spiegelung, wir sehen einen Tumor, 5x5 cm Größe im Magenausgangsbereich. Wie gehen wir da weiter? Und sagen wir jetzt auch, man hat es bewiesen, es ist wirklich ein Krebs. Also wie geht es weiter mit der?
Genau. Du hast gerade schon erwähnt, und die Magenspiegelung ist eigentlich das Wichtigste in dem Zusammenhang und zur Sammlung auch der Gewebeproben, um letztendlich zu bestätigen, um welchen Tumortyp handelt es sich denn, oder? Das ist relativ entscheidend. Und im Anschluss folgt natürlich so eine Ausbreitungsdiagnostik. Wir machen das ja meist zum Beispiel mit einem Computertomogramm vom Brustkorb bis hin letztendlich zum kleinen Becken, wo wir sehen, ob es gewisse Absiedlungen oder Ableger gibt, verbunden dann meist auch mit einer Magenspiegelung, um zu schauen, ob es auch Ableger bereits auf dem Bauchfell haben könnte. Denn das ist auch heute mit den modernsten Techniken oder mit der modernsten Bildgebung schwierig, ganz sicher auszuschließen.
Also eine kleine Operation, eine Bauchspiegelung, um wirklich zu sehen, mit eigenen Augen letztendlich, ob das eingedämmt ist oder nicht.
Absolut. Das ist natürlich auch der Standard mittlerweile, den wir auch während den Operationen durchführen. Wie du sagst, kleine Bauchschnitte mit einer Kamera, wo wir dann genau sehen können, was ist da los.
Jetzt hat man ja doch gesehen, Chirurgie allein langt da nicht. Oder anders gesagt, die Resultate sind viel besser, wenn man da zusammen Sexbestrahlung, vielleicht eher weniger in dem Zusammenhang, aber vor allem mit den Chemotherapeuten, Onkologen zusammen zusammen ein Konzept aufstellt.
Absolut. Du sprichst wahrscheinlich von so einem stadienabhängigen Konzept, oder? Generell ist ja der Standard, dass wir uns erstmal zusammensetzen, den Fall besprechen und das natürlich interdisziplinär machen. Wir haben da beim Board quasi Experten aus den Bereichen, die du gerade erwähnt hast. Die Radiologie, die Pathologie kommt dann noch zusammen, um dann gemeinsam eigentlich einen Plan zu machen, einen stadienabhängigen Plan, wie es weitergeht in diesem Tumorboard, um das zu besprechen.
Chirurgie spielt trotzdem eine zentrale Rolle, sagen wir es mal so. Im Gegensatz zu anderen Tumoren haben wir es da noch nicht geschafft, rein mit Chemoimmuntherapie dem Herr zu werden.
Richtig, der einzige kurative Ansatz in dem Bereich oder der Ansatz, der der eine Tumorfreiheit durchführen kann, ist nicht nur die Chemotherapie alleine, sondern wie du sagst, die Chirurgie mit heute ganz guten Maßnahmen, die beispielsweise minimalinvasiv sind. Wir haben heute aber auch eine medikamentöse Therapie in Kombination meistens mit der Chirurgie, die uns doch hier einen personalisierten Ansatz zeigt. Oder wir haben sehr zielgerichtete Therapien mittlerweile etablieren können, biologisch. Wir sehen den Tumor, wir können genau den besser untersuchen, wie sind da die Oberflächenmoleküle, um den Tumor auch besser bekämpfen zu können, was ja auch die Prognose letztendlich verbessert. Und gerade die Kombinationstherapien mit der klassischen Chemotherapie gibt es auch die Immuntherapien, das heißt, die einzelne Abwehrsysteme des Körpers selber aktivieren und stärken, um so den Krebs besser zu bekämpfen. Gibt es halt auch diese zielgerichteten Therapien, wo wir so Biomarker, heißt das, bestimmen, um letztendlich zielgerichteter hier vorzugehen. Und da gibt es auch gerade so eine Matterhorn-Studie, heißt die. Für die Schweiz natürlich die Ikone.
Leider keine Schweizer eingeschlossen, aber
so ist es, Yves. Aber nichtsdestotrotz zeigt das auch ein bisschen, wie bahnbrechend das Ganze ist, um die Krebsforschung letztendlich ein bisschen voranzutreiben. Das zeigt ja auch, dass diese Kombinationstherapie mit der Immuntherapie verbunden letztendlich zu einer Verbesserung geführt hat. Das heißt, der Tumor oder der Krebs ist letztendlich kleiner geworden und hatte noch den Benefit, dass es auch hier einige Patienten gab, die doch tumorfrei blieben. Ne? Also das ist im Gegensatz zu der klassischen Chemotherapie schon ein deutlicher Fortschritt. Und du hast gerade den Gegensatz erwähnt. Natürlich sind wir hier aber auch auf besserem Weg mittlerweile mit diesen zusätzlichen medikamentösen Strategien, die Prognose dahingehend auch zu verbessern und vielleicht irgendwann sogar dazu hinzukommen, dass wir nur noch kleinere Eingriffe am Magen durchführen müssen und nicht größere.
Gerade weil auf das kommen, oder? Also die Patientin hat jetzt einen Tumor im Magenausgangsbereich. Ist es nötig, alles wegzunehmen, den ganzen Magen wegzunehmen? Kann man etwas erhalten? Was sind da die Strategien?
Genau, also Ziel ist ja klar, oder? Wir versuchen den Tumor eigentlich vollständig zu entfernen mit den notwendigen Lymphknoten, die dort beteiligt sind. Das ist erstmal klar und der erste Punkt, der wichtig ist. Dann hängt es natürlich, wie du richtig sagst, oder von der Lokalisation her ab, vom Stadium, wie weit ist der Tumor fortgeschritten, ist der operabel in dem Moment, ist beispielsweise der Tumor schon tiefer in den Magen fortgeschritten, sind eben Lymphknoten schon beteiligt oder nicht? Das sind wichtige Fragen, die wir uns primär schon stellen vorher, um dann zu entscheiden, ist eine Teilentfernung durchaus möglich. Der Tumortyp spielt hier auch noch eine Rolle. In der Regel kann man sagen, auch mit den guten Therapien ist hier bei der Lage, die du gerade beschreibst, mit gewissen Sicherheitsabständen durchaus eine Teilentfernung des Magens sicherlich gut möglich.
Dann tut man das ja wieder herstellen mit Dünndarm. Wie sind die Auswirkungen auf die Lebensqualität? Also kann man nachher noch etwas essen oder ist man nachher nur noch im stillen Kämmerli am Brei essen? Wie sieht das aus?
Das ist natürlich eine wichtige Frage, die Lebensqualität nachher angeht. Wir sind ja auch ein Zentrum, was mit der Ernährungsberatung sehr intensiv zusammenarbeitet und auch die schon im Vorfeld auch der Operation oder nicht nur nach der Operation, sondern das ist ja der entscheidende Punkt, der sich so ein bisschen mit verändern wird, oder? Ich denke, mit einem gewissen Rhythmus im Alltag ist die Lebensqualität nachher wieder gut. Aber klar, du hast recht, man muss kleinere Portionen vielleicht zu sich nehmen am Anfang. Wir haben gewisse Trink-Ess-Abstände, die wir einhalten können. Und das wird natürlich immer, wie gesagt, begleitet von der Ernährungsberatung. Aber das sind so die Auswirkungen, die der Patient oder die Patientin dann natürlich mit sich trägt und bringt. Neben gewissen Nährstoffen, die es beispielsweise braucht. Oder wenn wir Teile des Magens entfernen, kann beispielsweise die Vitamin B12 Spiegel nicht so gut sein, dann werden wir den ein bisschen ersetzen. Neben anderen vielleicht Multivitaminen, Spurenelementen, manchmal ist es auch Vitamin D oder Calcium, die ja wichtig sind. Und deswegen sind die Nachkontrollen und die strukturierten Nachkontrollen auch so wichtig.
Durch mich doch aber auch wichtig zu betonen, der Eingriff, der chirurgische Eingriff, der wird ja heute minimalinvasiv gemacht, dass das Trauma, das chirurgische Trauma möglichst klein ist, damit man eben nachher geht, in Kombination mit anderen Behandlungen wieder ein gutes Resultat kann erzielen.
Absolut. Und das ist auch das Ziel, so viel Magen zu erhalten wie möglich. Und das ist mit den heutigen Möglichkeiten der medikamentösen Therapie als auch mit den chirurgischen Maßnahmen, die wir heute haben, wie du gerade erwähnt hast, minimalinvasiv, sei es mit der Laparoskopie oder sei es mit dem Roboter assistiert, durchaus gut möglich. Oder kombinierte Verfahren mittels Endoskopie, also mittels Magenspiegelung oder halt direkt durch den Magen durchzugehen. Das sind die Möglichkeiten, die es heutzutage gibt.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, die Symptome sind so unspezifisch, dass man es halt doch meistens in einem späteren Stadium erst merkt. Wir haben eben, wie schon gesagt, kein Screening-Programm. Ist alles verloren oder kann man auch bei Patienten mit Ableger auf dem Bauchfell noch etwas ausrichten?
Das ist natürlich an Zentren vorgesehen, wie du sagst, die Expertise dazu haben. Hier braucht es sicherlich gute Abklärungen auch vorher im Tumorboard, oder? Wie ist die aktuelle Situation? Und in einigen Fällen, gerade am Bauchfell, ist die Operation möglich. Die Frage ist immer, ob das dann auch sinnvoll ist. Das muss man im Gesamtkonzept natürlich auch mit dem Patienten oder Patientin anschauen oder mit dem Tumorboard dann da entscheiden. Aber durchaus gibt es heute Studien dazu, die das gut belegen, dass das einen gewissen Benefit bringen kann.
Würde aber heißen, man macht noch eine spezielle Art von Chemotherapie direkt im Bauchfell während der Operation?
Absolut, ist durchaus gut möglich. Hier gibt es auch verschiedene Methoden, die man anwählen kann. Das ist wie so eine Bestäubermethode, wo man das Chemotherapeutikum direkt wie versprüht auf die Organe und den Bauchfell dort erstmal einwirken lässt. Und dort hat man gezeigt, dass da auch diese, wie du sagst, Bauchfallableger auch sich reduzieren können. Man kann das auch nicht nur mit einer Bestäubermethode machen, man kann das auch mit einer doch sehr heißen oder warmen Flüssigkeit machen. Die Organe schwimmen dann so ein bisschen in der Chemotherapie und erste Erfolge kommen hier eigentlich auch bei dem Magen immer mehr zum Tragen.
Und auch spannend wie ist das, nicht mit grossen Schnitten, sondern alles über kleine Schnitte, damit möglichst Integrität und also damit das chirurgische Trauma möglichst klein ist, damit Patienten eine nächste Therapie machen können.
Absolut, nicht nur die nächste Therapie, denn wir sehen ja auch, dass gerade die Laparoskopie dazu führt, dass sich der Patient oder die Patientin schneller erholt. Oder wir haben wirklich kleine Schnitte, wir haben weniger Wundschmerz, der Patient kann früher mobilisiert werden, der Patient kann sich eventuell sogar früher ernähren, was letztendlich der Komplikationsrate zugutekommt und den anschließenden Therapien, wie du richtig sagst, sowieso.
Jetzt sind das aber doch ein bisschen spezielle Situationen, wo man glaube ich auch speziellere Zentren sollte behandeln. Das hast du auch schon untersucht.
Ja, genau. Ich denke, es ist entscheidend, dass es doch eine gute, strukturierte und erfahrene Versorgung hier gibt. Oder wir konnten gerade an einer nationalen Studie auch zeigen, dass doch eine Therapie an einem Zentrum mit sehr hohen Fallzahlen zu besseren Ergebnissen führt. Oder rund um die Operation waren das Sterberisiko deutlich geringer, auch gerade dann, wenn es eine Komplikation gibt. Und hier spielt uns ja so ein bisschen auch die Beteiligung an mehreren Zentren, an dieser Interdisziplinarität eine entscheidende Rolle. Nicht nur die Chirurgie ist wichtig an dem Zentrum, wo man das macht, sondern letztendlich auch, dass wir ein Umfeld haben von vielen beteiligten Kliniken, die da zusammenarbeiten. Da ist wichtig beispielsweise die Anästhesie, da ist wichtig die Intensivmedizin, da ist die Onkologie entscheidend, vor allen Dingen natürlich auch die Ernährungsberatung und nicht zu vergessen die psychoonkologische Betreuung, die aus meinen Augen sehr wertvoll und nachhaltig ist.
Und man muss auch sagen, das ist mit der Operation nicht da. Es geht auch nach der intensiven Therapiephase dann weiter. Also ein reguläres Follow-up muss unbedingt gewährleistet werden.
Absolut. Das ist wichtig, dass man das auf jeden Fall mitmacht und auch betreut. Und da sind wir auch eigentlich sehr gute Zentren, die das miteinander sehr gut schaffen.
Gut, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Dino.
Vielen Dank, Yves, für deine guten Fragen.
Sehr spannend, danke.
Im Fokus. Bauchmedizin. Menschen, Klinik, Geschichten. Aus dem Innersten vom Bauchzentrum. Der Podcast für ein gutes Bauchgefühl.